Wo man hinsieht und hinhört, ist überall Corona am Start. Und ja, es ist, glaube ich, allen klar, Corona wird unsere Welt nachhaltig verändern, unsere Art von Zusammenarbeit auch. Und heute haben wir eine Expertin zu Gast, nämlich die Jule Jankowski. Sie ist Initiatorin des Frühstückssalons in Wiesbaden. Das ist ein Meetup-Format, was schon gegründet wurde zu Zeiten, als es noch gar kein Meetup gab. Und wir sprechen mit ihr über ihr Herzensprojekt, was sie gerade macht, nämlich einen Podcast, der nennt sich Corona-Chroniken. Und sie lädt immer ganz viele verschiedene Leute ein zu dem Thema Corona und was es für Auswirkungen auf diese Menschen hat. Und ja, hat eine Menge interessantes Zeug zu erzählen. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass wir sie da hatten. Und viel Spaß bei der Folge jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schatzi Business, deinem Podcast über Gründertum und Pärchenzeug. Wie immer erhältst du hier den Einblick über unseren Gründeralltag, den Gründeralltag von meiner Frau Edina.
Eben war ich noch deine wunderschöne Frau Edina, hallo.
Ja, beim ersten Versuch, als ich mich verquasselt habe. Und von mir, ich bin der David und diesmal im virtuellen Studio dabei haben wir wieder einen Interviewgast und zwar die Jule Jankowski.
Hallo.
Hallo Jule. Und ja, es geht heute also nicht um uns, wie sonst immer, sondern um dich und vor allen Dingen um dein Projekt. Aber lass uns mal von vorne anfangen. Jule, wir beide haben uns kennengelernt bei deinem wunderbaren Event oder auf einem Event deiner Eventreihe Frühstückssalon. Und das ist ein Meetup-Format, könnte man sagen, aber aus einer Zeit, wo es noch gar keine Meetups gab. Du hast also mit dem Frühstückssalon ein wunderschönes, sehr bekanntes Format in Wiesbaden auf die Beine gestellt, wo man sich morgens einfach trifft, um einen Impuls zu erhalten und sich irgendwie so ein bisschen zu vernetzen, weiterzubilden und so weiter und so fort. Aber das kannst du sicher viel besser erklären. Jule, sag doch mal, wer bist du überhaupt?
Ja, vielen Dank erstmal für die freundliche Anmoderation an euch beide. Ja, mein Name ist Jule Jankowski. Ich wohne hier auch in Wiesbaden, bin verheiratet, sehr glücklich mit zwei Kindern. Also privat alles wunderbar, beruflich bis vor anderthalb Wochen alles auch in rosigsten, rosigen Zeiten. Und dann kam Corona, dann sah die Welt auf einmal ganz anders aus. Also, das mache ich. Ja, David, wir beide teilen ja ein Stück weit unsere Arbeitsrealität. Also ich bin ebenso wie du auch als Beraterin oder vor allen Dingen Moderatorin unterwegs. Also das heißt, ich begleite Teams und Führungsmannschaften in Veränderungsprozessen. Das heißt, ich mache viel Workshops, viel Seminare, Trainings, teilweise auch Prozessbegleitung über eine längere Zeit hinweg. Und das mache ich jetzt seit ziemlich genau 5 Jahren. Und vorher war ich viele, viele Jahre in einem Konzern, der übrigens jetzt auch sehr gebeutelt ist von Corona, nämlich bei der Deutschen Lufthansa.
Oh ja.
Und habe mich da mit Kundenforschung beschäftigt. Also mit, könnte man auf den ersten Blick denken, was ganz anderes, aber so anders ist es vielleicht auch gar nicht. Naja, und als ich mich dann vor 5 Jahren selbstständig gemacht habe, war das ein Stück weit auch eine existenzielle Krise, wenn auch völlig selbstbestimmt und mit bester Laune. Und trotzdem war das ja eine große, große Veränderung. Und damals war mein größter Schmerzpunkt, dass ich gedacht habe, was mache ich jetzt? Ich habe ja gar keine Kollegen mehr. Also dieses Gefühl von, mit wem tausche ich mich aus? Wer könnte da Ansprechpartner sein? Das war tatsächlich so ein bisschen schockierend, oder nicht schockierend, aber ja, das hat mir schon ein bisschen Sorgen bereitet. Und dann habe ich drüber nachgedacht, wie könnte ich das sozusagen installieren, sowas wie Meetup. Gab es noch überhaupt nicht. Also überhaupt die Idee, sich jenseits der Arbeitswelt mit Menschen über Arbeitsinhalte auszutauschen, war noch nicht so verbreitet, wie das heute ist. Und und dann kam ich weiß auch gar nicht mehr, wie das manchmal so ist mit Inspiration. Da kommt eins zum anderen und dann kam irgendwie so dieser Gedanke, ich möchte das gerne machen, dass ich Leute zu einem Frühstück zusammenbringe. Also so eine Mischung aus Netzwerk und aus inhaltlichem Austausch. Also es war überhaupt kein Marketinggedanke, sondern wirklich so dieses Surrogat für Kollegen. Und so ist der Frühstückssalon entstanden.
Auch ein toller Name übrigens.
Ja, danke schön.
Bin ich begeistert.
Ja, danke, Edina. Und vielleicht noch eine kleine Geschichte dazu. Ich war in dem Jahr davor mit meiner Familie in London und wir sind morgens frühstücken gegangen, weil irgendwie im Hotel das Frühstück so teuer war und nicht gut war. Und dann sind wir in so einem ganz tollen Club. Am Ende war es wahrscheinlich dreimal so teuer wie im Hotel, aber es war auch mal so schön.
Ja, wenigstens das.
Ja, und da sind wir morgens ganz früh hin und auf einmal kamen wir da rein. Es war ein Raum, 300 Leute haben da locker reingepasst und jeder Tisch war besetzt. Morgens früh um 8:30.
Wow.
Krass.
Und dann haben wir gedacht, was geht hier ab? Was ist hier los? Und man hat beobachtet, es war keine Veranstaltung, aber es waren Menschen im Business-Kontext, die sich aufs Frühstücken verabredet haben. Und so wie wir vielleicht so ein Lunch-Date haben oder so ein Business-Lunch, gab es da halt dieses Thema Business-Breakfast. Und man hat gesehen, die Menschen kannten sich vielleicht ein bisschen besser, als wenn man sich zum ersten Mal zu einem Business-Lunch trifft. Aber es war ein gelebtes Format. Also man hat gespürt, das ist dort Usus, dass man sich zum Frühstücken mit Geschäftspartnern trifft.
Oh ja.
Ja, und das war so eine Initialzündung, dass ich gedacht habe, das möchte ich gern verankern. Das möchte ich gern irgendwie wirklich machen und keine Ahnung wie und wo. Und bin dann los und habe mir auch ganz viele Türen erstmal an den Kopf knallen lassen von Cafés und Restaurants, die gesagt haben, nee, können wir nicht, wollen wir nicht, was soll das, bringt nichts. Und der Heimathafen war da ganz anders. Die haben gesagt, ja. Die haben gesagt, genau dafür sind wir hier. Und so ging das los, 2015, also tatsächlich jetzt schon 5 Jahre her.
Wow, ach, ja, so lange gibt es auch den Heimathafen.
Toll.
Ja, also schön. Ich meine, gerade die, das muss man dazu sagen, Heimathafen hier in Wiesbaden bei uns ist so eine Coworking-Space, Café. Die haben diese Idee des Gründers irgendwie gelebt auch, ne? Also so ein Gründercafé. Und es war klar, dass sie dann natürlich so eine tolle Idee auch aufgreifen und dem offen gegenüber sind. Ja. Hast du es dann nochmal woanders versucht? Dann hattest du das Gefühl, dass dein Frühstückssalon dann woanders irgendwann mal plötzlich ganz normal war und man sagte, ja klar, komm dazu. Also war es dann irgendwann normal oder gibt es immer noch Cafés oder ich weiß nicht, wo du das überall machst, aber gibt es da immer noch Türen, die verschlossen werden oder wie sieht es heute aus?
Ja, das ist eine ganz witzige Frage, weil der Heimathafen ist auch im Zuge der Zeit immer größer geworden, hat dann seine Öffnungszeiten auch verändert, also weiter nach vorne, also die fangen jetzt schon morgens um 8 Uhr an beim Café. Das war dann organisatorisch einfach ein bisschen herausfordernder, dass wir uns dann gegenseitig abstimmen, weil ich brauche ja auch, also ich starte normal im Frühstückssalon um 7:30. Da gab's das war dann nicht mehr so ganz einfach und dann gab es einen Moment, und das war jetzt quasi gerade erst vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten, wo ich dachte, eigentlich ist es doch auch so, dass das, was wir im Frühstückssalon besprechen, also vielleicht für die, die das Format nicht kennen, ich habe immer Speaker aus ganz Deutschland zu einem bestimmten Thema, die dann in den Frühstückssalon kommen, einen Impuls geben und dann können wir darüber austauschen. Und das war der Gedanke zu sagen, das kann doch auch sehr wertvoll für die Unternehmen sein, so eine Veranstaltung zu haben. Und so ist in den letzten Wochen und Monaten die Idee gereift, den Frühstückssalon jetzt künftig nur noch in Unternehmen stattfinden zu lassen, dass die mich sozusagen hosten, beherbergen, den Kaffee spendieren und dafür dann, dass dort stattfindet und ich mich um die Speaker, um die ganze Organisation kümmere. Und da waren wir gerade losgestartet und ich hatte jetzt auch die ersten 2 Termine schon. Und wie gesagt, dann kam Corona. Dann kam erstmal die Vollbremsung, ja. Wobei ich sagen muss, das wird sicherlich, also das Thema wird wieder aufgenommen werden und die Resonanz von den Unternehmen war schon mal erst sehr, sehr groß. Und ich glaube, das ist auch durchaus ein Weg, den ich weitergehen möchte. Ja, das ist
unbedingt. Das hört sich wirklich ganz toll an und das ist auch irgendwie zeitgemäß. Und wie hattest du, als du damals gestartet hast, wie hast du publik gemacht? Also wer hat daran teilgenommen? Wie hat man davon erfahren? Und wie waren so die ersten Male? War das gleich voll ausgebucht?
Also der erste, Edina, das ist lustig, dass du fragst, der erste Frühstückssalon, der war sofort innerhalb von einer halben Stunde ausgebucht.
Oh, wow.
Da waren 30 Leute, und von den 30 Leuten waren 30 Leute meine Freunde. Also im Grunde war es eigentlich nur, Jule macht eine Party. Das war ganz toll. Beim zweiten Mal waren es dann schon 33 Leute und dann war irgendwie einer, den ich nicht vorher direkt kannte, aber der von Freunden mitgebracht wurde.
Okay.
Dann ging es, glaube ich, gleich mit 36 los und dann habe ich schon gedacht, ich brauche bald das Kurhaus, weil das wird alles viel zu klein. Und dann waren schon irgendwie 3 Fremde dabei und dann kam, glaube ich, irgendwie der 4., 5. Frühstückssalon und da waren wir plötzlich nur noch 11.
Ah ja.
Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt hast du dich aber schön verschätzt, jetzt waren alle deine Freunde einmal da, haben dir ein bisschen Rückenwind gegeben und haben gesehen und jetzt ist es vorbei. Und dann habe ich damals gedacht, wie viel müssten denn kommen, dass du es trotzdem machen würdest? Und dann habe ich mir die ganz radikale Frage gestellt, würdest du auch mit einem Mensch den Frühstückssalon machen? Und dann war die Antwort, auf jeden Fall. Und von dem Moment an war das Thema weg, dass es darum geht, wie viele Menschen kommen, weil es sind immer die Richtigen. Das ist meine ganz klare Lehre. Ja.
Das ist gut, aber ich glaube, es kam noch nie dazu, dass du nur mit einem da standst.
Nein, nein, im Gegenteil, Idina. Also der größte Frühstückssalon, den ich je hatte, das war tatsächlich dann auch in einem Unternehmen bei der R&V, die mich da sozusagen beherbergt hat. Mhm. Und da waren wir 180.
Ne? Wow.
Ja, da war ich auch dabei, das war richtig.
Da warst du dabei, David, ja, gut. Genau.
Aber da, es waren jetzt nicht nur die Mitarbeiter von der R&V, sondern es konnte jeder kommen oder... Wie ist das Konzept, damit ich es nochmal ganz kurz verstehe? Das heißt, du bist in einem Unternehmen und es kommen die Mitarbeiter aus dem Unternehmen zusammen oder?
Auch.
Auch, okay. Auch.
Genau. Auch die von außen. Genau, und das ist ja genau dieser Austausch, den ich, glaube ich, auch da ganz gut herstellen kann oder die Vernetzung zwischen Mitarbeitern, also die dann quasi nur, ich sag mal, ein Stockwerk hoch oder runter in Cafeteria oder wo auch immer gehen müssen, um den Vortrag zu hören oder um sich auszutauschen und aber auch den Menschen außerhalb des Unternehmens die Chance zu geben, mal in das Unternehmen reinzuschauen. Ja. Das kann ja auch eine sehr spannende Perspektive sein.
Absolut.
Und gerade aktuell, wo ja jedes Unternehmen irgendwie auf der Suche nach Mitarbeitern und Fachkräften ist, beziehungsweise bis vor 2 Wochen noch war, ist das natürlich ein stimmiges Konzept.
Ja, genau.
Ja, Jule, echt, echt cool. Und du hast ja vor kurzem auch einen Podcast gestartet und da ist ja praktisch, bist ja, also irgendwie hat das Timing so gepasst, dass dieser Podcast ja ein bisschen abgewandelt wurde, ne? Also es ging ja eigentlich eher um besseres Arbeiten. Oder?
Ja, genau. Und da müssen wir auch gleich mal mit der Geschichte aufräumen. Also das war jetzt nicht mein kongeniales Timing, sondern das war tatsächlich so, dass also vielleicht das Thema Frühstückssalon ist ein Herzensprojekt, so würde ich das bezeichnen, oder ein Herzensanliegen. Das ist natürlich kein echtes Business. Ja, ich habe da vorher 20 Euro Eintritt genommen für das Frühstück. Mittlerweile habe ich es umgestellt, gar nicht, also kostenfrei. Das heißt, das ist wirklich ein inhaltlicher Austausch. In meiner eigentlichen Profession bin ich ja als selbstständige Beraterin unterwegs. Das heißt also, auch mein Geschäft lebt ähnlich wie bei euch zu 100% davon oder zu nahezu 100%, dass es mich physisch irgendwo gibt.
Ja.
Ja. So, und so ging es mir da an der Stelle genau wie euch, dass nämlich über Nacht, mehr oder weniger, also mit ganz kleinen Vorankündigungen, alles weggebrochen ist und ich dann auch schon sehr, sehr schnell, als das so ankam, dieser Tsunami, gedacht habe, okay, das wird jetzt hier Richtung Süden gehen, das wird hier bergab gehen mit den Aufträgen. Und was machst du jetzt mit deiner Zeit? Also wie fühlst du die sinnhaft? Und tatsächlich war der Podcast Good Work schon lange in der Schublade, den wollte ich schon lange auf die Straße bringen. Und habe immer so ein bisschen mich noch rumgedrückt, wollte gerne mit Menschen über Good Work reden, also auch in Abgrenzung zu New Work. Das vielleicht auch nochmal an der
Willst
Stelle.
Willst du vielleicht noch ein bisschen erzählen zu Good Work oder?
Ja, wenn das okay ist. Also,
ja, sehr gerne. Ja.
Klar.
Ich finde New Work eine tolle Bewegung. Ich mag die Gedanken und Modelle, die Friedrich Bergmann damals so in die Welt getragen hat, sehr gerne und glaube, da steckt auch ganz viel Relevantes drin. Und was ich allerdings beobachte, ich bin ja viel in Konzernen unterwegs, in großen Unternehmen, ist, dass dieser Begriff New Work ein bisschen schon verbrannt ist, weil Ich habe da lang drüber nachgedacht, woran liegt das? Also viele assoziieren damit dann, die Schreibtische werden weggeräumt und wir sitzen alle an einem langen Tisch und jeder muss sich morgens drum prügeln, wer wo sitzt. Und dann stellen wir noch einen Tischkicker hin und wir nennen das dann New Work. Und überall kleben bunte Zettel und das ist dann New Work. Und ein Stück weit eine Trivialisierung des Zusammenarbeitens. Und ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit dem Wort zu tun, weil New ist ja kein Selbstwert. Also es kann ja nicht darum gehen, vor allen Dingen etwas neu zu machen, sondern es kann ja eigentlich nur darum gehen, etwas besser zu machen.
Ja.
Und manchmal muss ich etwas nicht neu machen, um es besser zu machen, weil was damit so ein bisschen verloren geht, ist dieses, was wollen wir denn bewahren? Weil implizit drücke ich damit mit New Work auch ein bisschen aus, es gibt, da wo es New Work gibt, gibt es auch Old Work und wer will old sein?
Richtig, genau. Das ist gut erfasst, ja.
Und deswegen kam so dieser Gedanke zu sagen, wie wäre es mit Good Work? Also geht es uns nicht eigentlich allen darum, dass wir gut zusammenarbeiten, dass wir eine gute Arbeitskultur haben und auch, dass wir gute Ergebnisse einfach erzielen? Ja. Also es geht ja am Ende schon.
Ja, schön, schön. Und da hattest du gerade mit deinem Podcast sozusagen in den Startlöchern gestanden?
Ja, also in den theoretischen Startlöchern stehe ich da schon ein paar Monate.
Ja.
Und habe mich immer so ein bisschen vor der Umsetzung gedrückt. Und dann kam, wie gesagt, dieses Vakuum ein Stück weit. Mhm. Eine Teilnehmerin oder ein Interviewgast hat mal von der Implosion gesprochen. Und das ist tatsächlich so. Und dann habe ich gesagt, okay, was braucht die Welt jetzt? Was kann ich, das klingt jetzt vielleicht sehr großspurig, aber was kann ich zurückgeben? Und wenn es ein Thema gibt, was mich wirklich, wirklich, wirklich erfüllt, dann ist es das Thema, dass jeder Job, jede Arbeit es verdient hat, jeder gute Job, noch ein bisschen besser gemacht zu werden. Und das hat was mit Lernen zu tun.
Ja.
Das hat was damit zu tun, sich Zeit für Reflexion zu nehmen. Und das passiert in den Arbeitskontexten für meine Einschätzung noch zu wenig. Und jetzt in dieser Zeit gibt es so unendlich viel zu lernen. Und ich glaube, dass die meisten Menschen jetzt viel zu beschäftigt sind in den Unternehmen, um sich diese Zeit zu nehmen. Und dann dieser Gedanke auch, eine Chronik zu schaffen, also lückenlos das festzuhalten, das ist irgendwie angesprungen. Und das war dann so dieser Wunsch, das möchte ich machen. Ich möchte das festhalten. Und ich habe keine Ahnung, was wir daraus mal machen können, ob das irgendeine Art von Wert haben wird. Aber
also ich bin fest davon überzeugt, dass du jetzt schon irgendwie einen Mehrwert geschaffen hast. Ich habe dir ja vorhin, wir waren zu Gast bei dir im Podcast, in den Corona-Chroniken nennst du es, oder?
Ja, genau.
Wenn ich was Falsches sage und ich finde es einfach genial, ich finde es so wichtig. Wir sind gerade alle ein Teil der Geschichte. Wir lesen so viel über das, was vergangen ist und jetzt sind wir mittendrin, ob das gut ist oder nicht. Das können wir auch gar nicht jetzt abschätzen, wir können es auch nicht ändern, aber wir können es dokumentieren und du machst gerade etwas so Wertvolles und ich bin gespannt, was das am Ende, für wen, wer sich das anhören wird und was wir daraus machen. Ganz toll.
Und vor allen Dingen ist es ja auch, also wir sind gerade in der Situation, dass wir Geschichte erleben. Und normalerweise, also wenn man irgendwie von geschichtlichen Ereignissen hört, dann ist man ja immer so ein Außenstehender und sieht sich das von oben an. Aber wir sind gerade mittendrin und deswegen ist es halt auch so interessant, glaube ich, wenn man sich in 5 Jahren oder sowas deine Podcasts anhört und mal vielleicht den Tag 1 oder den Tag 10 miteinander vergleicht, was denn da so die Unterschiede sind. Und ich finde auch ganz toll, dass du deine Podcasts, also deine einzelnen Folgen, Tag X plus 1 zum Beispiel nennst oder plus 2. Und du nimmst dafür, dieser Tag X ist ja der Tag, an dem die Schulen geschlossen wurden, ne?
Ganz genau, weil das war dann auch sozusagen der Moment, wo ich wusste, okay, jetzt muss ich wirklich Gas geben. Also ich kann mich genau daran erinnern, das war der, warte mal, was für ein Tag war das? Das war Freitag der 13., genau, der 13., genau. Da saßen wir hier und haben Nachrichten gehört und dann hieß es, ich glaube, Bouffier hat dann gesagt, also die Schulen sind geschlossen. Mittags kam unsere Tochter aus der Schule zurück und sagte, Mama, wir müssen sofort die Schule verlassen. Wir haben einen Corona-Fall an der Schule.
Oh.
Mhm. Und Und dann hieß es sogar erst noch, und ich muss in Quarantäne und wir müssen sofort und dann haben wir gesagt, okay, das war's bis Osterferien.
Ja.
Und unser Sohn, der ist im Abitur, der war sowieso schon befreit, also vor dem Hintergrund Corona.
Ja.
Der Abiturjahrgang. Und dann war klar, okay, ab Montag ist hier eine neue Zeitrechnung, weil dann sind die Kinder zu Hause. Das heißt, die Menschen müssen im Homeoffice arbeiten, die Kinder haben.
Ja.
Das wird wahrscheinlich weitreichende Veränderungen noch nach sich ziehen und auch andere Entscheidungen. Und da war mir diese Dynamik in dem Moment sehr klar. Und ich habe gesagt, okay, jetzt muss ich anfangen. Und jetzt war nur das ganz kleine Problem, dass ich noch nie einen Podcast aufgesetzt hatte. Und ihr zwei wisst, das ist ja nichts, was man einfach mal so auf Knopfdruck macht. Also ich habe mich dann an den Ingo Stoll, an den ich an der Stelle auch ganz lieb grüße und mich auch wahnsinnig bedanke, der einen sensationellen Podcast hat, nämlich den Modcast, Master of Transformation. Und der hat mir dann in einer Windeseile das ganze Setup sozusagen zur Verfügung gestellt und mich dadurch navigiert. Und dann, und dann ging es los. Und dann habe ich gesagt, müssen wir live sein. Koste es, was es wolle. Und ja, und die Tonqualität in den ersten ist abgrundtief. Die Sätze kommen noch sehr schleppend, es ist alles noch ein bisschen angestrengt und es wird jeden Tag ein bisschen besser.
Ja, ist ja auch nur authentisch, ne?
Ja,
genau. Also. Ich habe mal bei dir ein bisschen gestöbert, liebe Jule, und habe den Satz gefunden, in jeder Veränderung steckt die Chance auf Innovation. Das finde ich ja, passt ja total gut. Total. Ich meine, du hast auf diese Veränderung super gut reagiert, ist auch irgendwie so ein kleiner Schubser gewesen. Tja, und jetzt hast du etwas Neues. Du hast was Neues gelernt und es wird jeden Tag besser. Ja, ich finde, das, was du selbst wahrscheinlich geschrieben hast auf deiner Webseite, das lebst du gerade.
Das ganz genau, das erlebe ich gerade. Und schön, dass du den Satz gefunden hast, den hatte ich schon wieder vergessen, aber stimmt. Und wir haben ja auch vorher in unserem Podcast sozusagen oder in unserer Folge, wo wir miteinander gesprochen haben, David, hast du gesagt, jetzt springen natürlich alle auf das Thema online und ja, ist auch so die Frage, will man so der 200. sein in der Tortellini-Schlange, um dann festzustellen, es sind aber nur 60 Portionen da.
Was hältst du davon? Also hast du irgendwie, ich meine, für dich sind ja auch wahrscheinlich deine Einnahmen, deine Aufträge, dir wird es nicht anders gehen als so vielen anderen auch. Wie hast du da diese Zeit überbrückt oder überlegst du dir, wie kann ich jetzt irgendwie was anderes machen oder steige ich mit in diese Online-Welle, dieses Online-Business mit ein?
Das ist eine gute Frage, Edina, und ich glaube, dass man ganz gut beraten ist, sich natürlich mit diesen Themen, sofern man das nicht sowieso schon getan hat, auseinanderzusetzen. Also von daher glaube ich, dass jeder in unserer Branche sich irgendwie mit dem Thema beschäftigt, befasst. Mhm. Die Frage ist nur, muss ich das jetzt sofort nach außen tragen? Ich möchte das nicht bewerten. Ich glaube, das Wenigste, was wir untereinander jetzt brauchen, ist ein Raterbashing oder Bewertung, sondern da darf jeder seine ganz eigenen Lernkurven und Erfahrungen machen. Ich persönlich halte das eher so, dass ich mit meinen Bestandskunden spreche und sage, ich lasse euch jetzt erstmal euch sortieren und einrichten.
Super.
Genau, und ich stehe für euch zur Verfügung. Ihr dürft selbst bestimmen, in welcher Art und Weise. Und ich persönlich, ganz für mich kleine Einheit, habe beschlossen, dass die nächsten Monate nicht um das Thema Business aus- oder aufbauen gehen, sondern nur um das Thema Lernen. Also für mich ist das Thema Lernen, Experimentieren und das Thema, wie können wir das jetzt irgendwie monetarisieren? Das ist im Moment, von diesem Druck habe ich mich komplett frei gemacht.
Oh, das finde ich so toll. Das macht mir gerade mein Herz auch ein bisschen leichter, weil ich meine, in dieser ersten Woche, nachdem eben alle irgendwie sich zu Hause verschanzen müssen und diese Nachricht irgendwie für sich verarbeiten mussten, habe ich gemerkt, wie ganz viele meiner Kollegen aus dieser Hochzeitsbranche komplett auf dieses Thema eingestiegen sind. Okay, wie können wir was daraus machen und online? Und hier, sie waren plötzlich so präsent, haben plötzlich ganz viel Online-Kurse, Online-Workshops angeboten und haben wirklich irgendwie versucht, Mehrwert zu schaffen. Und ich musste irgendwie aber erstmal menschlich damit zurechtkommen. Also ich war noch damit beschäftigt zu gucken, okay, wie geht's mir persönlich damit? Wie geht's mir? Ich bin Schwester, ich bin Tochter, ich bin Tante. Wie geht's meinen Liebsten? Wie wollen wir unseren Tag organisieren? Und ich bin Businessfrau, mir fallen die ganzen kompletten Aufträge weg. Wie kommuniziere ich mit meinem Brautpaar? Da waren so viele Themen, ich konnte mich gar nicht so zurechtfinden und habe dann irgendwie für mich beschlossen, so, ich mache da nicht mit. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Und ich versuche jetzt auch wirklich, ich habe heute Morgen einen Online-Workshop, an dem habe ich teilgenommen von einer ganz tollen Fotografin und versuche für mich jetzt irgendwie einfach Schritt für Schritt Dinge zu lernen. Wie mache ich meine Website schön? Wie mache ich irgendwie Dinge für mich? Also ich versuche auch wirklich viel zu lesen, einfach für mich selbst einen Mehrwert zu schaffen und zu gucken, okay, die anderen haben es jetzt gemacht, dann nehme ich mal teil an dem, was sie gerade produzieren. Aber ich selbst habe, wie du, auch für mich beschlossen, erstmal die Finger davon zu lassen und man muss da auch nicht mit aufsteigen.
Ja, finde ich auch eine sehr, sehr gute Einstellung, was einem selber halt auch so viel Druck wegnimmt, ne? Also wenn ich auf LinkedIn und den diversen Kanälen so meine Coach-Kollegen angucke, dann denke ich mir, sag mal, bin ich eigentlich nur am Schlafen? Weil irgendwie ist passiert gerade so viel, ja, und nach direkt Tag X plus 3 oder sowas kam Newsletter, dass jetzt schon alle Online-Kurse online sind, man kann sich jetzt anmelden und pipapo. Und ich denke mir auch so, wie können die alle so schnell sein? Aber klar, jeder konzentriert sich halt vielleicht auf ein Feld und hat da ein Angebot zurechtgeschnürt, was ruckzuck kommt. Ich hatte irgendwie 5 Tage später, hatte ich ein White Paper im Briefkasten, Ressourcenplanung in Zeiten der Krise oder sowas. Also da passiert unheimlich viel. Man darf sich, glaube ich, jetzt hier nicht aus der Ruhe bringen lassen und auch nicht unter Druck setzen lassen.
Ja, ich glaube, das ist auch der Punkt. Das geht mir, finde ich, habt ihr beide sehr genauso beschrieben, wie ich das auch erlebt habe. Und ich habe da ein großes Herz für. Also ich glaube, hebe der die Hand, wer jetzt nicht irgendwie so ein bisschen unruhig ist. Das geht ja uns allen so. Und ich glaube, dass die Menschen, die da drauf springen, auch das will ich nicht verurteilen. Das ist in Ordnung. Ich selbst fühle diesen Druck nicht und ich glaube auch nicht, dass ich die Richtige bin, als allererste dort zu stehen. Gleichzeitig glaube ich schon, dass wir alle uns, egal in was für einer Branche nahezu, wir uns mit diesen Themen der Digitalisierung unbedingt, also kommen wir nicht mehr dran vorbei. Und ich glaube, jeder macht jetzt so seine persönlichen Lernschleifen. Was für mich nur ganz persönlich wichtig war, war diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, wenn ich mich von diesem Druck befreien kann, und das ist, da kann man jetzt argumentieren, kann sagen, ja, was will ich denn machen, wenn ich darauf angewiesen bin, Miete zu bezahlen und so, das stimmt. Und ich glaube, wenn ich es trotzdem mental schaffe, mich von diesem wirtschaftlichen Druck ein Stück weit zu befreien, dass ich dann viel mehr Möglichkeiten sehe und viel mehr in die Kraft komme, das anzubieten, sondern das zu tun, was wirklich gebraucht wird.
Ja.
Und die Themen lösen sich. Das wird sich in den nächsten Wochen verändern und wir werden vielleicht nie mehr in unsere alte Welt zurückkommen. Also davon bin ich ziemlich überzeugt. Ich glaube, für uns alle wird sich die Realität anders präsentieren, als wir sie kannten. Und das muss uns nicht schrecken. Nur das schreckt uns dann weniger, wenn wir so einen klaren Blick haben, dass wir uns die Zeit jetzt nehmen dürfen und auch nehmen müssen.
Ja, absolut. Das hast du wirklich, wirklich toll gesagt. Und ich lobe auch so die Arbeit der anderen und bewundere das auch. Und mittlerweile profitiere ich auch davon, dass andere irgendwie schneller sind oder gerade Lust haben. Oder vielleicht ist es auch deren Art, das Ganze hier zu bewältigen. Jeder von uns, es ist eine Schreckenssituation, muss irgendwie schauen, wie er das bewältigt bekommt. Geschäftlich als auch irgendwie menschlich. Und ja, da muss man einfach sich entscheiden, welche Rolle nehme ich ein. Und ja, sehr, genau. sehr gut gesagt. Und muss man sich einfach davon befreien. Und das heißt, ich finde es auch super, dass du das auch so siehst. Die Dinge werden sich lösen.
Die werden sich lösen. Und ich habe jetzt hier auch bei dem Corona, was ich auch beobachtet habe, ist, dass jetzt natürlich viele in eine ähnliche Richtung gehen. Und natürlich bin ich nicht die Einzige, die irgendwas in taggenauer Aktion festhält. Das ist auch gar nicht schlimm. Ja. Was ich glaube, was wichtig war, und da habe ich jetzt sozusagen die Voraussetzungen für geschaffen, dass ich wie so eine Art kollaborative Plattform geschaffen habe. Das heißt also, ich habe jetzt die Basis gelegt für diese Corona-Chronik und ich bin durchaus auch offen, dass auch andere Menschen mit interviewen. Also, dass wir Corona-Chronik nicht nur ich befülle, sondern auch andere Interviewer. Wenn jemand Spaß hat, da mitzuarbeiten, und das muss man einfach gucken, wie das passt, weil der Corona-Chronik liegt ein Leitfaden zugrunde. Also ich, auch wenn sie es vielleicht nicht so ganz so anhört, aber es ist quasi im Wesentlichen sind es immer die gleichen Fragen, um auch ein Stück weit eine Vergleichbarkeit drin zu haben. Da kommt der alte Kundenforscher durch in mir.
Aber finde ich toll. Genau. Das ist auch immer spannend zu hören, was haben die anderen gesagt?
Die anderen Teilnehmer, also man sieht schon in den 9 Tagen, in denen ich das jetzt mache, das ist ja eigentlich eine lächerlich kurze Zeit, aber schon deutliche Veränderungen.
Ja.
Also am Anfang war es wirklich so dieses, ein Riesenhaufen Papier in die Luft schmeißen und die Papierfetzen fallen runter und keiner weiß, wo er zuerst hinrennen soll, der es auffangen soll. Und langsam kommt so eine Phase des sich Einrichtens, des sich, ach so ist das, und sich so ein Stück weit abfinden. Mhm. Noch nicht richtig des Bewertens, was heißt das eigentlich, sondern wirklich so in diesen Umsetzungsmodus gehen. Also wir fangen jetzt mal an, auch ein ganz spannendes Interview mit einem Professor an der Hochschule, der sagte, ja, das ist jetzt hier Virtualisierung, Digitalisierung von jetzt auf gleich. Jetzt müssen wir auch lernen, wie wir Konzepte auch, wir können nicht das Gleiche, was wir sonst im Klassenzimmer gemacht haben, jetzt quasi einfach im Hörsaal einfach jetzt online stellen. Also das
Ja.
Also 8 Stunden
Webinar. Bitte, wer will das?
Oh Gott.
Oh Gott.
Albträume werden wahr.
Ja.
Oh Mann.
Ja, stimmt, also. Genau. Wie kriege ich aber trotzdem den Inhalt anders transportiert?
Schön. Genau.
Was hat er gesagt? Die Digitalisierung von jetzt auf gleich. Nee.
Von jetzt auf gleich. Also das ist dieser Knopfdruck. Und und da dürfen wir natürlich auch lernen, das müssen wir festhalten, was können wir zumuten, können einmal 3 Stunden am Tag, ist das zu viel, wie können wir auch so Breakout-Sessions realisieren, also dass man sagt, man macht auch mal wieder zwischendurch Zeitpunkte oder Zeiträume, richtig, wo sich die Teilnehmer selbst beschäftigen oder dann in einen kleineren Untergruppenaustausch gehen und dann auch einfach mal eine Pause machen, wo wir sagen, hier, um 2 Uhr geht's weiter, wir brauchen jetzt mal 2 Stunden Analogzeit, weil es einfach nicht mehr geht.
Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, du bist ja auch Mama, deine Kinder, gut, der Große ist jetzt, macht Abitur, aber du hast ja jetzt noch ein Kind, schulpflichtiges Kind, aus unserem Umkreis, gerade von meinen Schwestern, bekomme ich mit, wie viel Hausaufgaben die Schüler jetzt nach Hause bekommen haben. Mhm. Erlebst du das auch so, dass jetzt gerade irgendwie eine Flut von Hausaufgaben, von Aufgaben generell irgendwie den Kindern zugemutet werden?
Ja, das erlebe ich schon, wobei ich sagen muss, wir haben es dann wiederum, da sind wir privilegiert, also unser Sohn, wie gesagt, macht jetzt Abitur, unsere Tochter ist siebte Klasse, die ist 12, die ist auch, die ist so der Prototyp der guten Schülerin, die ist sehr, sehr organisiert, die kriegt das sehr gut hin. Und wir sind auch die Kinder sind auch auf einer Schule oder gerade unsere Tochter, die auf der Helene-Lange-Schule, die ist nicht so mit so einem Riesendruck unterwegs. Allerdings muss man auch, also da habe ich auch totales Verständnis für die Lehrer ein Herz haben. Also die probieren ja jetzt auch Dinge aus.
Absolut. Und das sage ich ja. Also das ist, wahrscheinlich kann man auch jetzt sehen, was der Lehrer eigentlich dem Schüler vermitteln möchte, aber gar nicht dazu kommt, weil 30 Schüler in einer Klasse sind und sich der Plan immer wieder verschiebt. Aber das ist wahrscheinlich das, was der Lehrer eigentlich das ganze Jahr durchpacken möchte.
Vor allen Dingen, ich habe Lehrer im Freundeskreis, habe mit ihm gesprochen. Er sagt, du wirst ja verrückt, wenn du von all deinen Schülern die gleiche Aufgaben kontrollieren musst. Das passt, wenn du das in der Klasse machst und du das einmal irgendwie die Aufgaben an der Tafel mit denen zusammen machst. Aber wenn dir jeder einzelne Schüler seine Aufgaben schickt und die du kontrollieren musst, das geht ja gar nicht.
Da wirst du irre. Ja, und was ist passiert? Also bei uns war es so, natürlich der eine per WhatsApp, der andere per Mail, der andere, übrigens DSGVO, ich weiß nicht, ich glaube, das hat auch gerade mal Sommerferien. Also dieses Nervthema sind wir ja mal kurzzeitig los.
Ja,
und dann war natürlich so die Erfahrung auch, wenn jetzt jeder Schüler mir mehrere E-Mails schickt und 10 Schüler separat voneinander die Frage haben, wie geht eigentlich die Aufgabe 10a, Frau Meier, dann wird das echt anstrengend. Ja, und dann muss man gar nicht mehr viel Spucke verwenden, um zu sagen, lass uns doch irgendein Slack oder sonst was benutzen. Ja, und ja, genau das passiert auch gerade.
Ja, interessant.
Genau, also echt ich bin im Prinzip jetzt so IT-Beauftragter meiner Tochter und richte der Slack-Konten ein und was weiß ich. Und irgendwelche Dropbox-Ordner hochladen. Die hat heute ihre erste Lateinarbeit online geschrieben.
Nein, echt? Wow.
Ja, also es gab die Arbeit und die, die wurde halt in einen Ordner abgelegt, dann hat sie die geschrieben, dann wurde die wieder hochgeladen bis zu einer bestimmten Zeit. Und ja, die Lehrer sind da vernünftig, die sagen, wir wollen ja einfach, dass ihr dranbleibt und mal gucken, ob es funktioniert.
Genau, super. Das ist auch für uns alle eben eine neue Situation.
Klar.
Ja, und deine Tochter hat wahrscheinlich gesagt, meine Mama, die macht Podcast, die kann das hier auch.
Naja, mal gucken. Da gibt es ja auch immer noch den größeren Bruder.
Ah ja.
Und, genau, der kann das. Und was jetzt auch, also jetzt hatte sie die Woche die erste Klavierstunde per WhatsApp.
Nein. Mhm. Wie funktioniert per WhatsApp?
Ja, also so mit WhatsApp oder FaceTime.
Ach so, FaceTime.
Und WhatsApp-Video,
genau.
Und das hat sie dann aufs Klavier gestellt und dann hat sie gespielt und die Lehrerin hat dann gesagt, da musst du den Ton.
Wahnsinn. Und also das Leben geht weiter. Es ist erschreckend, wie es funktioniert. Genau.
Muss ja. Wenn es muss, dann geht das.
Genau.
Ich habe hier noch eine Frage stehen, die würde ich ganz gerne, die passt jetzt, wir sind vielleicht ein bisschen davon abgekommen, aber mich würde das interessieren. Und zwar, was hast du für ein Gefühl, Jule, was vereint alle deine Interviewpartner, die du bis jetzt in den Corona-Chroniken hattest, wie, gibt es irgendeinen Gedankengang oder irgendetwas, was du sagst, ah, das haben alle irgendwie gesagt oder das vereint wirklich alle? Also
ja, also tatsächlich glaube ich schon, dass alle gesagt haben, dass sie eine unglaubliche Solidarität spüren und das finde ich auch ein ganz, ganz tolle Erkenntnis, also alle, ausnahmslos alle, spüren eine Solidarität, ein Zurückdrängen der Partikularinteressen, das finde ich sehr, sehr auch über Branchen hinweg und diese ungeheure Kreativität, die entsteht in der Krise, das ist auf jeden Fall etwas und ich glaube auch, dass die meisten, wenn ich das so kurz mal überlege, sagen, dass tatsächliche Begegnung, also analoge, echte Begegnung von Mensch zu Mensch, nicht ersetzbar sind.
Oh, Gott sei Dank.
Ja, das würde ich sagen.
Das ist schon wahr, das ist super.
Ja, das würde ich sagen. Also ich glaube, dass die Einschätzung, wie viel Anteil können wir digital online irgendwie abbilden, das ist wahrscheinlich schon vom Typ unterschiedlich so eingeschätzt worden. Nur ich glaube, dass ja, wenn ich das nochmal so durchgehe im Geiste, dass doch alle der Meinung waren, dass persönliche Begegnungen unersetzlich sind. Und ich persönlich glaube, dass sich da so eine ganz große Sehnsucht gerade anstaut. Und ich habe lustige Bilder im Kopf, was passiert, wenn wir alle wieder raus dürfen und uns in den Arm liegen dürfen.
Ja, das stimmt. Also es ist wirklich so bizarr draußen. Ich merke das auch, mein Nachbar, ich habe auch irgendwie Lust. Ich gucke mal, ist irgendjemand im Treppenhaus? Selbst die, heute wurde bei uns das Treppenhaus gereinigt und ich merke, ich habe so Lust, Fragen zu stellen. Dann habe ich auch irgendwie da mal, ach, der Staubsauger ist ja ganz toll. Oh, den hätte ich aber auch gerne. Also irgendwie einfach Gespräche gesucht. Ich habe auch meine Schwestern gefragt, hier, wollen wir uns treffen? Man darf doch zu zweit spazieren. Wie ist das? Darf man das? Darf man nicht? Oder soll man jemanden gefährden? Also ich sehne mich einfach danach. Ja. Und ich habe gerade angefangen, mit meinen Schwestern gemeinsam Lach-Yoga zu machen, hier in Wiesbaden im Roncalli-Haus. Montagslachen nennt sich das. Da trifft sich immer eine wilde Gruppe und da ist jeder herzlich eingeladen und man lacht zusammen. Lachen auf Druck und das tut gut, es macht gesund, es macht Spaß. Und das kann man jetzt natürlich in dieser Zeit nicht machen. Und jetzt gibt es eine WhatsApp-Gruppe und wir kriegen jeden Tag eine schöne Lachübung, damit das eben auch weiterhin gut funktioniert mit dem Lachen auf Druck. Und es gibt, also trotzdem sehne ich mich nach dem Tag, an dem ich gemeinsam mit allen in einem Raum einfach blöd lachen kann.
Und der Tag wird kommen, Edina. Und
der Tag wird kommen, ja. Das ist schön.
Genau, genau.
Ja.
Cool,
sehr toll. Schön. Also ich finde es wirklich toll, dass du heute da bist und dass du uns auch mal sagst, wie du das Ganze so einschätzt. David und ich haben auch Fragen, die wir jedem unserer Interviewpartner am Ende des Interviews stellen. Ich weiß nicht, sind wir schon so weit, David, oder hast du noch ein paar Fragen an die liebe Jule?
Also ich finde das alles mega spannend und bleib auch bei deinem Podcast dran, weil ich das diese Entwicklung natürlich auch aus jeglichen Perspektiven irgendwie beobachten möchte, weil ich finde das auch eine sehr interessante Zeit, in der wir gerade sind irgendwie. Also neben dem, dass sich irgendwie alle neu ausrichten müssen, wirtschaftlich schwierig und mit Social Distancing und was da nicht alles dazu gehört, ist es interessant. Und deine Podcasts, die tragen dazu bei, das eben festzuhalten, aber auch aus einem anderen Blickwinkel zu sehen.
Vor allen Dingen hast du ganz viele tolle Partner aus ganz verschiedenen Branchen. Da ist, hast du jetzt erzählt, auch ein Internist bald dabei.
Ja, genau, genau. Also das ist auch der Anspruch. Also man könnte ja jetzt so ein bisschen der Versuchung erliegen, da nur in seinem direkten Umfeld rumzugrasen. Damit habe ich tatsächlich natürlich auch angefangen.
Ja.
Nur ich möchte da ganz bewusst den Blickwinkel weit halten und wirklich auch aus unterschiedlichsten Kontexten Menschen befragen. Also die Angestellten, die Selbstständigen, Menschen, die große Verantwortung für viele Menschen tragen, Leute, die vielleicht selbst sagen, naja, ich bin hier kleines Rädchen, mich interessieren quasi alle. Und mich interessiert auch auch jemand, der, und man sieht, die Bewertung der Situation ist unterschiedlich. Wenn ich unmittelbar gepackt bin von dieser Krise, gucke ich anders drauf als jemand, klar, der vielleicht weiter weg ist von dem Einschlag sozusagen. Und das finde ich sehr interessant.
Ja, absolut. Ich meine, ich habe heute auch mit einem Fotografen gesprochen. Wir haben uns ausgetauscht. Er ist im wahren Leben ein Feuerwehrmann. Der hat einen super sicheren Job, ein Beamter. Und wir treffen uns immer wieder auf Hochzeiten oder machen gemeinsame Projekte. Also als Fotograf. Und heute haben wir telefoniert und dann sagt er natürlich, ich bin ja in einer besseren Lage. Also ich kann ja gar nichts sagen, mir geht's gut. Ich muss jetzt 4 Wochen lang nicht auf die Arbeit, werde aber trotzdem weiter bezahlt. Euch trifft's ja richtig hart, weil wir sind Selbstständige. Das ist jetzt ohne Aufträge, ist halt alles einfach weggebrochen. Und das ist auch interessant zu sehen, wie erleben wir alle unterschiedlich diese Krise, auch alte Menschen, die einfach irgendwie jetzt vielleicht auch irgendwelche Ängste haben und sich nicht trauen und plötzlich können sie nicht mehr mit ihren Enkelkindern spielen, sie bekommen keinen Besuch oder sie können nicht raus und alle sagen, du gehörst zur Risikogruppe, du bist die Risikogruppe. Ich meine, das fühlt sich auch nicht gut an, immer wieder gesagt zu bekommen, bleib zu Hause, du bist die Risikogruppe. Wir meinen es nur gut, wir wollen ja die anderen schützen, aber ich glaube, wenn man selber wirklich zu dieser Risikogruppe zählt, dann bekommt man plötzlich ungeahnte Ängste.
Das glaube ich auch. Und da glaube ich, müssen wir als Gesellschaft auch dran arbeiten, dass wir nicht in so ein Alt gegen Jung-Bashing kommen.
Richtig,
oder in so ein, ihr Festangestellten oder Beamten, ihr wisst ja gar nicht, wie das ist. Also in diese gegenseitige Abwertung, das fände ich ganz, ganz schwierig.
Ja,
Da arbeite ich auch persönlich an meiner Haltung und denke, na klar ist es besser, wenn jetzt ältere Menschen Kontakte vermeiden. Aber wie du es auch schilderst, Edina, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Und das denke ich, ist nur eine Aufgabe, die uns auch noch tatsächlich eine längere Zeit begleiten wird. Also das wird jetzt nicht innerhalb der nächsten 3 Wochen rum sein.
Ja. Nee, ich glaube, jetzt entscheidet sich wirklich, wie menschlich wir sind. Also es geht bei all dem irgendwie um Menschlichkeit. Ich sage auch meinem Brautpaar, natürlich würde ich wieder im Juli, August, September auf eurer Hochzeit stehen, aber darum geht es gar nicht. Ich habe eine Aufgabe, ich komme 1 Stunde dahin und bin wieder weg, aber wollt ihr wirklich euer Fest jetzt schon irgendwie feiern? Vielleicht habt ihr Gäste, die sind existenziell bedroht, die sind krank oder haben gerade jemanden in der Familie, der verstorben ist. Die Leute haben vielleicht noch gar keine Lust zu feiern. Vielleicht könnt ihr euch nicht umarmen, es wird anders sein. Und ich bin euch gar nicht böse, wenn ihr das Ganze verschiebt. Es ist doch besser. Also jetzt nicht nur wirtschaftlich zu denken, wie komme ich heil aus der Sache raus, sondern auch Menschen zu beraten, zu sagen, hey, es hat euch auch getroffen. Ich weiß, was es für euch bedeutet, diesen einen Tag schön feiern zu wollen. Lass es uns irgendwie verschieben. Also bei der ganzen Sache, klar, wir wollen alle natürlich auch unsere Haut retten. Darum geht's ja auch. Wir wollen nicht auf der Straße landen, aber wir wollen auch irgendwie menschlich bleiben. Und ich glaube, das ist auch die Herausforderung, die uns alle trifft.
Absolut. Absolut.
Jule, ich würde mich super freuen, wenn du vielleicht jemanden in deinem Interview finden würdest, der an der Front arbeitet. Klar, wie der Arzt, aber auch vielleicht ein Verkäufer. Das würde mich interessieren aus der Sicht. Das wäre so toll.
Genau, also das ist eine ganz tolle Inspiration. Vielen Dank, liebe Edina. Ich habe tatsächlich auch schon gefragt, ob man, hier ist unser Rewe-Markt, ob man da jemanden, ja, also die arbeiten wie, ja, wie verrückt. Und
ja, sagen, absolut.
Ein großer Wunsch wäre jetzt auch von mir, jemand aus dem IT-Support zu bekommen, weil ich finde, das sind so ein bisschen die Krankenschwestern und Ärzte der Arbeitswelt, die Menschen, die für die IT-Systeme Sicherheit tragen. Also weil ohne das würde ja quasi alles gar nicht mehr funktionieren. Und das.
Oh, da könnte ich dir sogar jemanden empfehlen.
Ja, wunderbar, sehr, sehr gerne.
Also, ich stelle dir einen Kontakt her. Ja, schön. Gut. Bleib spannend. So. Und jetzt kommen wir zu unseren fünf harten Fakten. Ich weiß gar nicht, eigentlich harte Fakten, aber der David hatte mal einen Wortdreher und das heißt nicht mehr harte Fakten, sondern Vaterhakten.
Genau. Ja. Fünf Vaterhakten mit Jule und heute in einem Corona-Special, also fünf Vaterhakten zur Corona-Zeit. Nämlich, das sind fünf Fragen und da würden wir uns einfach mal über deine Antworten freuen. Erster Vaterhakt. Dein Tipp für eine glückliche Beziehung in Zeiten von Corona?
Oder in Zeiten von Quarantäne.
Von Quarantäne. Ja, sich trotzdem Freiräume zugestehen, sofern das räumlich möglich ist, aber auch gedanklich und auch dem anderen zugestehen, dass er auch durchaus oder sie das Recht hat, auch mal über andere Dinge nachzudenken und vor allen Dingen diese Freiräume zuzugestehen. Mhm. Freiräume im Denken und auch im, wo bin ich gerade?
Ja, ganz wichtig, schön. Ja.
Okay, die zweite Frage, beziehungsweise hier der zweite Vaterhakt, ist natürlich jetzt schwierig in die Corona-Situation zu übertragen, aber ich versuch's mal. Also wie war deine, oder was war deine schlechteste Entscheidung, seitdem du in Quarantäne bist?
Meine schlechteste Entscheidung?
Oder seitdem
also eigentlich heißt ja die Frage, was war der schlechteste Deal deines Lebens?
Der schlechteste Deal, also die schlechteste Entscheidung war, und das sage ich wirklich sehr ungern, aber es war tatsächlich so, das Thema Klopapier vielleicht die Schulter zu nehmen. Wir sind bei N gleich 2 Rollen und mal gucken.
Okay, das heißt, der Deal war, du hast nicht vorgesorgt.
Ich habe nicht vorgesorgt.
Genau, ich bin der Anti-Hamster und das rächt sich gerade so ein bisschen.
Also, ja.
Das ist aber auch schwierig, ne? Einerseits will man nicht hamstern, andererseits denkt man, okay, wenn jetzt jeder Klopapier nimmt, dann ist wirklich zu wenig da und dann muss ich auch was nehmen. Also wir waren Anfang letzter Woche im Aldi, weil wir halt wirklich, also routinemäßig Klopapier brauchten, weil alles halt einfach leer war. Und dann sind wir morgens um 9:30 da gewesen oder so und da waren noch 10 Rollen da. Oder 10 Packungen. Also es und jeder hat in seinem Einkaufswagen eine Packung Klopapier.
Aber Jule, das ist so lustig. Bei uns in Bosnien findest du in ganz vielen Haushalten immer eine Wasserflasche neben der Toilette.
Ja.
Das heißt, die Bosnier, manchmal ist auch das Klopapier, natürlich ist es jetzt auch angekommen, aber das war, ich sag mal, vor 15 Jahren war das einfach, das war vielleicht auch für Gäste bestimmt. Also die Bosnier benutzen immer noch Wasser. Und meine Cousine hat mich irgendwie gefragt, sag mal, was ist denn bei euch da los mit dem Klopapier? Habt ihr kein Wasser mehr? Es ist auch echt lustig zu sehen,
welche Kultur.
Ja. Und die Amerikaner horten Waffen und hier wir Europäer Klopapier. Ist interessant. Ja, weiter.
Die dritte Frage. Und zwar, liebe Jule, was ist denn deine Top-Geschäftsidee in Krisenzeiten?
Oh je, meine Top-Geschäftsidee.
Oder wie kann man aus der Krise Gewinn machen? Also jetzt nur in der Theorie natürlich.
In der Theorie, also ich finde, jetzt auf mich bezogen bin ich da, muss ich gucken, ja. Also sehe ich jetzt nicht unbedingt eine Geschäftsidee für aus meinem Podcast direkt Geschäft zu machen, wenn du mich darauf ansprichst, auch wenn man da vielleicht ein bisschen drüber nachdenken könnte. Mhm. Tue ich aber aktuell noch nicht. Was ich persönlich sehr schön finde, ist, wenn jetzt Automobilhersteller darüber nachdenken, Teile ihrer Produktion für die Herstellung von irgendwelchen medizinisch relevanten Dingen nachzudenken. Ich finde es bombastisch, wie viele tolle, kreative Menschen auf die Idee kommen, Mundschutz zu nähen in schönen Farben, weil ich glaube, das wird sich in unserem Straßenbild total verändern. Ich glaube, der Mundschutz wird Einzug halten. Und das finde ich toll. Also ich glaube, Eterna, dieser Hemdenhersteller, die haben jetzt auch ihre Produktion auf Mundschutz umgestellt.
Ja, sehr cool. Ja. Habe ich auch gelesen. Finde ich ganz toll, ja. Super. Meine Mutter hat heute Morgen auch eine Anleitung mir geschickt, wie man aus einem Schal einen Mundschutz bastelt. Also ich glaube, da tut sich was schön.
Tut sich was. Genau. Das finde ich super.
Cool.
Ja. Okay, Jule, vorletzte Frage. Mit welchem Essen verzauberst du in der Zeit, wo ihr zu Hause seid, denn deine Familie? Also welches Essen kommt immer gut an und kann man auch am besten immer kochen, selbst wenn irgendwie man nicht mehr so viel da hat?
Ja. Wow, das ist, also Essen, ich glaube, da sind wir überhaupt keine Ausnahme. Essen kriegt einen unfassbaren Stellenwert. Und tatsächlich sagte meine Tochter die Tage oder unser Sohn auch, ich glaube, wir haben noch nie so gut gegessen.
Geil.
Ja, weil wir uns so viel, wir haben gestern Abend hatten wir eine total leckere Bowl, da hatten wir, ganz viele verschiedene Gemüse und Süßkartoffel angebraten und noch ein Stück Lachs. Also die frischen Sachen bekommt man ja ohne Probleme.
Genau, ja.
Ich glaube auch, dass es gut ist, ab und zu mal was Süßes parat zu halten für die Nerven. Und dann ein Rezept, das ist im Moment ein bisschen schwierig, weil Linsen gerade irgendwie auch sehr auf der Hamsterliste stehen. Wir haben so eine tolle Linsen, wie so eine Art Lasagne. Das ist aber einfach nur Linsen mit oben drüber Kartoffeln und überbacken. Und das ist ein absoluter Liebling. Das schmeckt sehr lecker. Ja.
Das sehen wir uns mal
mit. Ich glaube, du hast uns heute einen guten Tipp gegeben. Linsen haben wir noch, Kartoffeln.
Genau, also man braucht nicht viel. Und das ist normalerweise wirklich so ein wunderbares Stockessen. Und das ist echt sehr, sehr köstlich. Kann ich nur empfehlen.
Danke.
Okay, letzte Frage. Was ist denn deine Lebensweisheit, die uns durch die Krise bringen kann? Was kannst du den Zuhörern oder uns mitgeben?
Also ich hab ja gern so Sprüche. Und einer meiner Lieblingssprüche, den ich mir so zurechtgelegt habe, und ist: Du kommst nie blöder heim, als du weggefahren bist. Und so nach dem Motto, man kann nicht nicht lernen. Und das ist auch in diesen Tagen absolut mein Motto. Ja, du kommst
Du kommst nicht blöder, das muss ich mir auch unbedingt mitschreiben.
Du kommst nicht blöder heim, als du weggefahren bist. Wobei wir ja im Moment alle nicht wegfahren, aber auch da.
Ja. Aber ja, mental, das ist super. Das gefällt mir, das ist ein cooler Spruch.
Super cool. Toll. Dann vielen Dank für 5 Vaterhacken in Zeiten der Krise von Jule. Jule, toll, dass du unser Gast warst. Vielen Dank für die vielen coolen Insights, die du uns hier mitgeben konntest. Und dein Podcast-Projekt ist wirklich, wirklich toll. Vielen Dank für die Einladung, dass wir dabei sein durften. Schön, dass du bei uns dabei warst. Und ich würde sagen,
bleib gesund. Das ist ja unser Spruch überhaupt, glaube ich, zur Zeit. Das wünschen wir dir auch, dass deine Familie und du heil durch diese Sache kommt und dass ihr, wie war das, nicht blöder heimkommt, als ihr das Haus verlassen habt.
Genau.
Julia, nicht Julia. Jule, das ist dein Name, nicht Julia. Jule kommt nicht von Julia.
Nein, das ist mein Name, Jule.
Jule. Ja, Jule, vielen Dank auch von mir. Es war wirklich schön, dass du heute da warst.
Danke, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
Bis bald. Ciao, ciao.
Tschüss.